Folge 90, in der Nähe von Schnega. Wir schreiben das Jahr 1965. 65, also so ein Fall in Schwarz-Weiß und Orange, ja, so sehe ich genau. Den ja immer, habe ich ja, ja schon oft gesagt.
Ja. Ach so, die Kleidung der Menschen auch noch
nicht so bunt.
Noch nicht bunt, nee. Immer noch so ein bisschen auch aufgetragen. Das alte Sachen, mit denen man irgendwie schon lange gelebt hat.
Frauen mit Kopftüchern.
Kittelschürze. Männer mit Korthosen, dicke Arbeitshosen. Da gab es noch keine Jeans.
Nee.
So richtig.
Jeans gab es ja später. Alle haben noch Hemden getragen, weil keiner T-Shirts hatte. Ja,
genau.
Also so ganz klassisch. Auch die Bauern alle so noch so in so einem Karohemd.
Ja, genau. Ne?
Also das, ja, die Zeit
war Mütze, Kopfbedeckung, viel Kopfbedeckung, auch Schiebermütze.
Hüte.
Ja, die Frauen auch Hauben, Häubchen.
Ja, vor allen Dingen die Älteren dann auch.
Frisuren auch, ne?
Trachten auch, teilweise auch nochmal.
Ja, ja.
Ja, da war ja auch noch ganz angesagt, dass man in einer Tanzgruppe ist.
Auf jeden Fall.
Ne?
Da wurde am Wochenende wurde auch noch geschwurft und das Tanzbein geschwungen.
Ja, und für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ja, für Teile der Gesellschaft trifft das ja heute noch zu.
Da gab es noch das Wähltelefon.
Wenn man überhaupt
Telefon hatte. Wenn man überhaupt eins hatte,
ja.
Dann gab's natürlich hauptsächlich die Zeitung, das Radio und Volksempfänger.
Stimmt, ja.
Alten Volksempfänger gab's.
Ein paar hatten noch eine Goebbels-Schnauze zu Hause stehen und warteten 19 Uhr auf die Ansprache des Führers. Gab's auch. aber gut, das waren ja die wenigsten. Ja.
Ja.
Vor allen Dingen nicht im Wendland. Aber vor allen Dingen gab es auch nicht überall flächendeckend medizinische Versorgung, muss man sagen.
Wer war denn eigentlich Kanzler 65?
65?
Du weißt doch das, oder nicht?
In der BRD weiß ich nicht. In der DDR ist das einfach, da gab es nicht viele. 1965, muss ich mal nebenbei googeln, würde mich interessieren.
Ich kann ja schon mal einführen. Wir sind also in der Nähe von Schnega. Wir sagen in der Nähe von Schnega, weil um das kleine Haus in dem Wald. Und zwar, du nickst gerade, du weißt, wer der Bundeskanzler ist?
Ludwig Erhard. Alter, das ist aber
kenn ich nur lange her. Den kenne ich ja nur als Witzeerzähler.
Ich dachte, Ludwig Erhard ist doch dieser Wirtschaftswunderkanzler gewesen, oder?
Ich glaube, ja.
65, da ging es doch allen noch gut.
Ja.
Außer im Wendland. Da, wie gesagt, keine medizinische Versorgung, aber da kommen wir ja jetzt drauf. Ja.
Auf jeden Fall, in Nähe Schnega, in einem kleinen Wald, hatte eine Frau eine Karte, so ein kleines Häuschen mit einer Küchenhexe, also mit so einem kleinen Ofen, auf dem mit Holz gekocht wurde, also von Holz gekocht wurde, keine Heizung drinne, Holzfußboden mit mehreren Teppichen übereinander gelegt.
Wasser aus dem Brunnen,
kein Fließen, weil ohne Isolierung friert er natürlich in jedem Winter und der Winter 65, muss man auch sagen, der war sehr, sehr.
Ja, das war ja noch ein richtiger Winter, also 65 war ein richtiger, schöner, kalter Winter.
Sind die Kinder noch Schlitten gefahren.
Alles früher war wirklich auch alles besser.
Genau,
ja. Das war ja die Zeit, das war Ludwig Erhard. Ja,
genau, und in dem Wald, diesen kleinen Wald, in dem die Frau, von der wir jetzt berichten werden, lebte, den nannte man nur den Hasch. Das war der Hasch. Man ging auch nicht in den Hasch eigentlich. Den Kindern wurden grausige Geschichten erzählt, damit sie nicht in den Hasch gehen. Einfach aus dem Grunde, weil der Hasch ein Wald war, der aber auch ein Sumpfgebiet war. Das heißt, in diesem kleinen Wald waren keine alten Bäume, weil alte Bäume hielten sich nicht lang, brachen irgendwann um und so war auch, muss man sich den Wald vorstellen, überall gebrochenes Holz, Totholz und junge Äste, die aus diesem sehr wasserhaltigen Boden gucken. Hauptsächlich Weide, ohne, und der Hasch ist ein sehr, sehr großer, sehr großes Waldgebiet.
Und zwar 200 Jahre vorher immer das Jammerholz.
Das Jammerholz, wo die alten Leute gegangen sind, um zu sterben.
Ja. Also das heißt, in diesem Moor wusste man, wenn man sich da hineinbegibt, kommt man dann auch nicht wieder raus und dementsprechend waren ja nicht nur versunkene Bäume und Pflanzen, sondern halt auch alte Menschen.
Manch einer, der das schon mal versucht hatte, mit seinen Gummistiefeln dann doch ein bisschen tiefer reinzugehen, kam ohne Gummistiefel wieder, weil die sich so festgesaugt haben, so ein Vakuum
erzeugt. Wie auf Wacken 23.
Genau. Ja.
Genau.
So, und die Frau, die dort ich wollte gerade sagen, ihr Unwesen trieb, aber das stimmt ja überhaupt.
Nee, die Leute sind ja da ja hingegangen, um Hilfe zu suchen.
Ganz genau.
Die hieß Gundel Engelsmacher. So, da war ihr deutscher Name. In ihrem Pass stand natürlich ein anderer Name.
Genau. Dragišna Petrova.
Ja, und dieser Name ist mazedonisch.
Aus Mazedonien sind die gekommen, diese alte Familie. Ne?
Ja, also sie war diejenige, die noch überblieb. Ja. Eigentlich war das eine richtig große Familie und das ist auch ein Mythos, der um diese Frau sich rankte in der Region um Schneega, Billerberg, Ledeberg, da unten die Ecke. Und zwar war das eine große Familie mit, also da war noch der Mann dabei und da waren 5 Kinder dabei. Und den Mann und die 5 Kinder hat man relativ schnell, als sie diese Hütte gebaut haben, dann nicht mehr gesehen. Genau. Und die Sage darum oder der Mythos, der sich darum wankt, ist, dass die zum Holzholen Richtung Moor gegangen sind und wussten nicht damals, dass der Hasch ein Moor war. Und der Mann und die 5 Kinder sind alle im Moor quasi versunken und gestorben. Das und
soll die Frau so gewesen sein, dass sie,
ne,
dass
blieb die, über.
Genau, dass der Vater gesagt hat zu dem kleinsten Kind, geh mal ein bisschen Holz sammeln. Und als der nicht wiederkam.
Das war 4 war das
Kind. Genau, ging der nächste hinterher, ich schau mal, wo der bleibt, das Holz zu sammeln. Ja. Und dann ging,
der war 5.
Der kam auch nicht mehr wieder. Ja. Und dann kam der nächste.
Wurde der 6-Jährige losgeschickt.
Geh mal gucken, wo der geblieben ist, der gucken sollte, wo der eine, der erste, das Holz gesammelt hat.
Dann kam die 7-Jährige, wurde dann losgeschickt, um zu gucken, dass der gucken sollte, der guckt, wo der geblieben ist, der am Anfang verschwunden ist. Und dann ganz am Ende kam dann die 10-Jährige, die 9-Jährige und die 8-Jährige hat man ja in Mazedonien gelassen, muss man sagen. Das waren ja eigentlich 7 Kinder.
Ja.
Und die sollte gucken, wo alle gucken.
Genau.
Und die konnte dann aber, es kam nie wieder einer wieder und raus.
Im Dunkeln ging dann der Vater mit der Talglampe los. Da wurde so Ziegenfett angezündet in so einer kleinen Lampe und der kam auch nicht mehr wieder. Also suchst du die, ob das wirklich so gewesen ist, das kann ja keiner sagen, weil.
Naja, abends sah man halt so Gundel Engelsmacher immer mit dieser Öllampe immer ins Moor leuchten, in der Hoffnung, es kommen die Kinder und der Mann wieder und sie war fest der Überzeugung, dass sie hören und sehen kann, gerade wenn der Nebel günstig steht.
Ja, genau. Und sie rief dann immer die Namen ihrer Kinder in das Moor und den Namen ihres Mannes und lauschte mit ihren spitzen Ohren nur dem Verhallen ihres Rufes bis tief in den Moor, in das Moor.
Und es war nicht die Moorhexe.
Gundel Engelsmacher. Wie alt sie war, kann keiner genau sagen, weil sie sah schon auch in jungen Jahren schon sehr alt aus. Sie war relativ gebückt, sie hatte auch eine leichte
Skoliose.
Richtig. Und leichte Verbucklung war zu sehen. Und Gundel Engelsmacher hatte aus ihrer Familie in Mazedonien ein dickes, sehr dickes Buch mitgebracht, auf Mazedonisch geschrieben natürlich. Und in diesem Buch waren Naturrezepte, Naturheilkunde.
Handschriftlich.
Handschriftlich eingetragen.
In kyrillischen Buchstaben.
Kyrillisch und teilweise auch Schriftzeichen, die man gar nicht kannte. Das war ein Buch, was seit wahrscheinlich Jahrhunderten, Jahren von Generation zu Generation weitergegeben ist, bis es dann in Gundels gichtigen Fingern landete. Also damals noch in Dragizna Petrovas Händen. Und als sie dann in Deutschland in ihre kleine Karte gezogen hat, wurde sie, weil die Menschen, die diesen Namen nicht aussprechen konnten, zu Gundel Engelsmacherin.
Jetzt muss man ja sagen, Engelsmacher, Engelsmacherin, was waren das denn für Frauen?
Das waren Frauen, die sich mit dem menschlichen Körper gut auskannten, mit Kräutern gut auskannten und die Menschen, die in Verzweiflung waren, mit ihrer Kunst helfen konnten. Und unter Umständen auch war das ja manchmal so, dass gerade auf dem Land oder wahrscheinlich überall, dass auch Frauen, die in Nöte kamen, weil sie vielleicht, weil sie schwanger wurden und ungewollt schwanger wurden, die gingen zu Gundel und so wurde sie zur Engelsmacherin.
Ja, man muss ja auch sagen, dass, die hat halt mit 2 heißen Stricknadeln dann, muss man ganz klar sagen, Abtreibungen vorgenommen.
Ja, ja.
Das ist natürlich mega gefährlich, das war auch, dass ob das klappt oder nicht klappt. Also da sind auch durchaus Leute schon gestorben, bei ihr nicht. Muss man sagen.
Ja.
Aber bei dieser Methode. Ja.
Und sie hatte immer, was immer sie auch immer gemacht hat, sie hat sie immer so alte, merkwürdig verschrobene Lieder gesummt, so vor sich hin. Also es war so eine Arbeitshypnose, in die sie sich versenkt hat.
Alte mazedonische Volksweisen waren das.
Genau. Sie lebte jetzt also da alleine schon viele, viele Jahre ohne ihre Familie und immer wieder kamen Menschen zu ihr mit einem Leiden, mit einem Wunsch. Man muss dazu sagen, dass Gundel von den Menschen nicht wirklich geschätzt wurde. Sie war schon, sie hat den Leuten eher Angst gemacht. Dieser Ort, wo sie wohnte, wie gesagt, im Hasch, wo man eigentlich sich nicht reintraute, schon als Kinder, als von Kindesbein an wurde einem gesagt, geh nicht in den Hasch, es ist gefährlich, aber der Druck, unter dem mancher kranke Mensch stand, trieben die Leute dann doch zu ihrem Haus, klopften an ihre Holztür.
Gundel, komm raus, ich hab hier was.
Ja, und da waren ja einige dabei. Vielleicht können wir mal die Zeugenaussagen nochmal zusammenfassen. Genau. Es gab ja einige Zeugen, sich dann freiwillig gemeldet, die dann nochmal zu Protokoll gegeben haben, warum sie eigentlich Dragična Petrova aufgesucht haben.
Kann man ja ein paar Mal machen, ja.
Da war unter anderem Gerd Juckelbein.
Ja.
Gerd Juckelbein hatte einfach hatte ein Alkoholproblem. Er hatte schon so eine beginnende Blindheit.
Ja.
Der hat ja mal selber gebrannt und der merkte, konnte immer schlechter gucken und ist dahin gegangen und Gundel hat versucht, ihm den Alkohol quasi auszutreiben mit ihren Mitteln und den Kräutern und
Der hatte ja schon so eine dicke, aufgeschwollene Nase, dass das auch seine Sicht teilweise
beeinträchtigt. Ja, konnte kaum die Nase gucken.
Ja. Dann war Brunhilde Warmedinger. Die hatte Bettwanzen. Und diese Bettwanzen, die waren, also sie hat muss man sich vorstellen, wenn man in den.
Ja, kannst du wirklich sagen, unter den Brüsten.
Unter den Brüsten haben sich diese Bettwanzen eingenistet. Die hat also immer auf dem Bauch geschlafen, weil sie war einfach Seitenschläferin, also so Bauchschläferin.
Ja.
Und diese Bettwanzen sind aus der Matratze. Und das ist ja auch eine Angst, die viele Menschen haben. Und diese Angst ist auch wirklich berechtigt, wenn man im Hotel schläft oder so. Es gibt im Prinzip, das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, es gibt im Prinzip kein Hotelbett in Deutschland, das nicht voller Milben ist, die man natürlich nie sieht, aber sie sind da.
Naja, und sie hatte vor allen Dingen das Problem, dass Bettwanzen und alles sowas unter ihren Brüsten nisteten. Man muss sich das so vorstellen, wenn man im Frühling irgendwo mal so eine Spalte aufmacht, dann sind da sowieso Marienkäfer alle aneinander, hast du vielleicht schon mal gesehen, die sind alle so zusammen, die kuscheln alle so. Und so sah das unter ihren Brüsten auch immer aus. Die musste dann entfernt werden und Gundel hat dann immer so eine Salbe angerührt.
Richtig.
Außerdem haben wir noch eine Aussage von Horst Wettläufer. Der hatte Klumpfuß.
Richtig.
Hatte man damals gesagt.
Ja,
Klumpfuß. Der hatte so eine Versteifung im Fuß. Ja. Und der ist im Grunde, heute wollen wir sagen, der ist immer zur Physiotherapie zu ihr gegangen. Sie hat eine Stunde massiert.
Massiert hat die auch, ja.
Und hat dann so ein Wickelverband drum gemacht, so aus so warmen
Blättern.
Fango. Ja, Moorfango hat die dann so quasi gemacht auf der Küchenhexe.
Pfannkuchen hat sie ihm auch dabei gemacht.
Ja, und dann gab es noch einen Pfannkuchen und ja, genau.
Ja. Toll, also stelle ich mir auch so schön vor, wenn du da so sitzt und dann kriegst du von dieser weisen Frau dann so den Fuß massiert und also das ist schon, also das hört sich für mich auch auf jeden Fall heilsam an. Dann waren ja auch noch diese beiden Zwillingsschwestern einmal bei ihr, und zwar Cassiopeia und Venus von Höfen. Und die kamen, da waren die schon sehr alt. Und Cassiopeia hatte eine schwierige Krankheit, die nicht heilbar war. Und die hatte so eine Linksschielung. Die hat ganz stark nach links geschielt. Und weil diese beiden eineigen Schwestern sich so verbunden waren, wollte Venus, dass Gundel ihr hilft, dass sie nach rechts schielt, damit sie sich besser
damit sie
sich im Grab quasi das sich anschauen. Das war ihr Wunsch. So dicht waren die emotional verbunden, dass sie über sowas nachgedacht hatten.
Natürlich kamen viele auch zu der ganzen besonderen Spezialbehandlung. Ich meine, die ganzen Kräuter und sowas. Da muss man jetzt einmal, ich mache mal eine ganz kurze Abbiegung. Ja. Es gab eine Spezialbehandlung, aber es gab vor allen Dingen auch doch eine Verwandte, die in der Nähe auch im Wendland auftauchte, von der Gundel Engelsmacher ja gar nichts wusste. Das hat man ja erst im Nachhinein rausgefunden, dass die miteinander verwandt waren. Und zwar existierte ja in Kröte im Wendland auch eine quasi Ja, hat man Hexe von Kröte genannt.
Hexe von Kröte, ja.
Ja? Das ist ja. Und das kam dann später raus, das hat man dann später dann über die Immigrationsbehörden und alles sowas dann rausgefunden, dass das eigentlich die Schwester war von Gundel Engelsmacher.
Ja.
Das war eigentlich die Schwester und das ist die Hexe von Kröte. Und wer das nochmal hören, die Geschichte von der Hexe von Kröte nochmal hören will, sucht nochmal in der Playlist hier bei den Folgen nach dieser Folge, die genauso heißt, die Hexe von Kröte, das ist aus dem Jahr 2022, da haben wir die Geschichte erzählt.
Ja. Dann gab es ja noch Zacharias Ziegenmelker, der hatte einen Parasit im Auge. Und zwar hat der immer mit seinen Schafen geschmust und die haben wir manchmal im Fell, das sind
Schafwürmer.
Schafwürmer. Und die hat er bei der Schafschur, also wenn die Schafe geschoren werden, die werden ja für meine Begriffe immer viel zu früh geschoren.
Ja.
Das ist doch noch kalt. Das war noch richtig kalt. Ich glaube im Februar oder so.
Gar nicht so dick. Die können doch noch laufen.
Ja, ich kenne wie sagt man mal, Geburtshelferin. Wie heißt die nochmal?
Hebamme.
Eine Hebamme, die auch Schafe schert als Beruf.
Also ich dachte auch so beides. Kleine Lämmer.
Naja, auf jeden Fall Zacharias Ziegenmelker, der hat, wenn er beim Schafe scheren, halt mit den, da bist du eng mit den Schafen auch in Kontakt. Und da ist ihm wohl unter das Augenlid, einer von diesen Würmern gekrochen und hat dort Eier gelegt. Und dadurch wurde das ganze Auge wie aufgeblasen. Das war ein richtiges Riesenauge, dass er seine Brille nicht mehr tragen konnte. Das Auge hat von innen gegen die Brille gedrückt.
Ja.
Da hat sie ihn dann auch.
Hat das aufgemacht und dann so. Naja, und vor allen Dingen, jetzt kommen wir mal auf die spezielle Behandlungsmethode.
Das
wurde da ja zum Beispiel auch angewendet. Genau. Sie hat vor allen Dingen mit Blutegeln aus dem Moor, aus dem Hasch gearbeitet.
Ja, weiß ja keiner. Es gibt ja 244 verschiedene Arten von Blutegeln. 244, müsst ihr euch vorstellen.
Ich dachte, es gibt nur so viele, wie Blutgruppen gibt.
Nee.
Ja, unter anderem wurde eben auch. Rufus Lausekind wurde da auch mit behandelt. Ne? Der hatte auch so ganz schlimme Akne überall. Also nicht nur im Gesicht, sondern der hatte so eine Ganzkörperakne.
Auch am Hals und auf den Schultern und so.
Und viele Sachen, die irgendwie so aus dem Ruder gelaufen sind, wurden damit ja auch gehandelt, wie das Auge. Das war ja angeschwollen, das heißt, man wollte es wieder kleiner kriegen. Und so war es auch bei Liesel Riesewurst.
Ja. Richtig.
Die hatte auch zu, aber da will ich jetzt gar nicht im Detail.
Ja.
Also es ist auch zu ekelhaft jetzt. Und einige witterten natürlich ihre Chance, um ihre Potenz zu vergrößern, muss man auch sagen. Ja. Unter anderem auch Thomas Unschuld.
Genau.
Tommy, ja. Adolf Geier, der ehemalige Obersturmbannführer von Lüchow-Dannenberg war das. Der war schon ziemlich alt, aber der wollte immer noch. Ne?
Der hat immer noch gedacht, er kann irgendwie.
Sein Schwager auch, Hans-Peter Mückefang. Ja. Und dessen Sohn Leander Lederhammer.
Richtig. Ja.
Das waren so die Kandidaten, die versucht haben, von der alten Frau irgendwie sich mehr Potenz zu erhoffen.
Genau. Und die hat ja jedes Leiden gleich genommen. Es gab ja nichts, was für sie irgendwie weniger schlimm war oder weniger zu behandeln wäre oder so. Sie hat also für alle hat sie den gleichen Aufwand betrieben. Und die hat dann bei den Männern, und es gab ja auch Frauen, die kamen, um ihre Libido anzuspitzen, die hat dann diese Blutegel aus dem Terrarium. Da musst du sagen, das hat man ja hinterher gefunden. Man muss sich vorstellen, das ist ein Terrarium von der Größe eines VW Golfs, also eines wirklich ein großes Terrarium. Und da drinnen waren, ich weiß nicht wie, aber es waren
müssen Tausende,
Tausende von Blutegeln. Man hat die nicht zählen können. Die haben alle so an der Scheibe gezutscht. So, die haben alle so, man hat sie von unten gesehen und man hat richtig die kleinen Saugapparate an ihrem oberen Kopfende und so. Und da hat sie dann in dem Fall dann immer den Männern gesagt, dass sie sich entkleiden sollen, sich hinsetzen sollen. Einmal
hat sie so eine Luke aufgemacht an dem
Terrarium. Also eine Luke aufgemacht, genau. Und dann hat sie die da zu dem Terrarium geführt.
Ja.
Und dann haben die dann, je nachdem was, also
ihre
wenn einer einen kaputten Fuß
hat. Der eine hat halt sein Auge dran gehalten,
der andere. Der andere, was so, er denn
was dann eben da so,
wollte.
Ja.
Und das war teilweise schwierig, die wieder abzukriegen, diese kleinen Blutsauger.
Sie hat immer mit einem großen Stock gearbeitet.
Ja, weil sie die auch nicht gefüttert hat, weil die natürlich immer bereit sein mussten zu zutschen. Ich war ja, als ich in Thailand war, habe ich hier mir mal meine Füße mal in so ein
mit den kleinen
Putzerfische.
Ja.
Das ist kaum auszuhalten übrigens. Letztens habe ich gehört, dass es wohl voll die Tierquälerei sein soll, weil die Tiere echt nichts anderes zu essen kriegen, außer ihre
außer den Hornhaut von Touristen.
Oh
Gott, ja. Ihr Armen.
Naja, auf jeden Fall, das war so eigentlich die Haupteinnahmequelle von Gundel Engelsmacher, weil sie diese fantastischen unterschiedlichsten, die waren ja, es gab ja ganz kleine, es gab richtig große, es gab welche, die waren so Handteller groß und auch teilweise so ein bisschen changiert in der Farbe, manche waren richtig schwarz, es gab welche, die waren so blutrot, so orangig und so, also es war ein, sie hatte ja richtig gezüchtet da sozusagen.
Kommen wir mal zu eigentlich ein Ereignis, also wir können ja schon mal vorwegnehmen, es war auf jeden Fall mindestens eine Person tot am Ende und es gab eine Person, die dieser Frau misstraute und die quasi Gundel Engelsmacher auch da weghaben wollte.
Genau, Zora Rotzig war das.
Dr. Zora Rotzig war das, die war ihres Zeichens Allgemeinmedizinerin, die eine neue Praxis in Schneger aufmachen wollte, genauer gesagt in Schneger Bahnhof.
Genau.
Für Leute, die nicht aus dem Wendland kommen, es gibt Schneger und es gibt Schneger Bahnhof.
Richtig.
So, und die wollte in Schneger Bahnhof, direkt am Bahnhof, deswegen Schneger Bahnhof, eine Bahnhofspraxis aufmachen, damit Leute dann mit dem Zug anhalten. Wenn die vorbeikommen, gleich
manchmal ist ja so, Uelzen, du hast dann was, dann da kannst du sagen, da halte ich kurz an und lass mir eine kurze Spritze geben.
Oder genau. So. Und die war natürlich Schulmedizinerin durch und durch. Also die glaubte an diesen ganzen Hexenquatsch nicht und die lehnte quasi alles. Heute würde man sagen Homöopathie und Naturheilverfahren, was heute von der Kasse bezahlt wird. Es war ja 65 unter Ludwig Erhard noch nicht so. Die war eine ganz strikte, die war vorher beim Heer. Die war, also vorher, die war, sagen wir es mal, wie es ist, 1965, die war schon älter, die war früher so Feldärztin.
Naja, die ist ja da hingezogen, um dort nochmal so die letzten 10 Jahre ihres Arbeitslebens und auch ihre Rente nochmal.
Die war vorher lange bei der Wehrmacht.
Ja, richtig.
Und war da Ärztin, Feldärztin.
Genau, Feldärztin war
die. Ne? Hat ein paar Jahre dann auch in Frankreich verbracht und dann auch zuletzt in einer russischen Gefangenschaft. Und war dementsprechend auch verbittert.
Kann man auch sein.
Ja.
Und Dr. Zora Rotzig hatte ein ziemlich prunkvolles Haus, hatte sie drauf gesteigert, hatte den höchsten Preis gezahlt. Das ganze Dorf war schon sauer auf sie, weil sie eigentlich aus diesem Dorf wollten, die eigentlich ein Kinderheim machen. Ja. Und das ging dann nicht mehr.
Ja, weil sie die alten Seilschaften quasi aktiviert hat, was ja damals 65 noch ging.
Ja, und sie hatte halt auch noch einen ganzen Koffer voller Geld dabei irgendwie. Und teilweise auch
Gold so vor allen Dingen Gold, auch und Bernstein.
Gold, so kleines Gold teilweise. Keine Ahnung, wo sie das her hatte.
Ja, und Bernstein.
Bernstein, ja.
Ja, so, auch, er hatte auch Möbel aus Bernstein. Ein ganzes Zimmer.
Ein ganz Bernstein.
Hatte die.
Ja, genau. Ja. Auf alle Fälle, Zora Rotzig hat sich dort eingerichtet und wunderte sich, dass nach dem Vierteljahr immer noch ihre Praxis so schleppend lief. Sie hatte ja, und da teilweise muss man dann sagen, Medikamente werden ja auch schlecht. Und sie hatte natürlich jetzt auch die Befürchtung, dass sie jetzt da richtig ins Klo gegriffen hat. Und
bleibt dann drauf sitzen, ne?
Dass sie darauf sitzen bleibt und dann die ganzen Medikamente ablaufen. Und sie hat sich natürlich, weil sie schlechten Kontakt zum Dorf hatte, hat sie sich irgendwann mal den Briefträger gegriffen, der dann zu ihr ja dann auch immer diese ganzen von der Pharmaindustrie diese kleinen Päckchen ihr gebracht haben.
Hanno Flunker war das.
Wer?
Hanno Flunker.
Hanno, genau. Und Hanno hat sich da reingekobert und ließ sich dann erzählen, was die Leute hier eigentlich machen schon seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Alle gehen, wenn sie was haben, zur Engelsmacherin.
Ja.
In den Hasch.
Zu Gundel.
Und sie konnte es gar nicht fassen, also das, und da hat er sich oft auf alle geschimpft, auch jetzt offen vor Hanno geschimpft, auf die dumme Dorfbevölkerung, wie abergläubig man sein kann und so weiter, ne?
Naja, und sie ist dann auch zum Bürgermeister zu Adolf, also Adolf Geier.
Genau.
Der war ja Bürgermeister damals von Schneger und Schneger Bahnhof.
Ja.
Und er hat gesagt, da müssen wir ja was machen und so. Und der hat natürlich immer abgewiegelt, weil der ist ja selber wegen seiner Potenzprobleme immer dahin gegangen.
Ja, der hatte viele Sachen, ja.
Ne? Sie machte jetzt nicht den Eindruck, dass sie das adäquat behandeln könnte, hat er dann auch gesagt, dass er mit seinen Leiden, wo er nicht gesagt hat, was er hatte, zu ihr gehen könnte. Und das machte sie natürlich total fuchsig.
Ja. Naja, und bei der Engelsmacherin hat man ja auch nicht unbedingt mit Geld bezahlen müssen. Man hat ja auch, ich sag mal, einen Korb Äpfel bringen können. Ja,
ein halbes Hähnchen.
Oder ein halbes Hähnchen.
Was man halt so hat.
Was man hat.
Ja. Naja, also jedenfalls musste sie sich aber auf den Weg machen, um rauszufinden, was ist denn da das Geheimnis, was macht die denn so
ganz genau
besonders und was, ne, weil die, es war ja wie ein Schweigegelübde, genau. Es wurde ja nicht darüber geredet, wie behandelt wurde, das war ja so die Vereinbarung, wenn man zur Engelsmacherin geht, dann redet man nicht darüber, was dort gemacht
wurde. Das ist wie beim Fight Club im Prinzip.
Ne? Genau,
erste Regel von Gundels Engelsmacher, wir reden nicht über die Behandlung.
Und nicht über Gundels Engelsmacher.
Das war Ende Oktober. In einer ziemlich wolkenverhangenen Nacht machte sich Dr. Zora Rotzig mit ihrer Pellegrine
ist Pele- so Wasser, oder?
Ja, und was heißt diese Regenpellerine? Wie heißt das denn?
Was ist das denn?
Regenpellerine.
Was ist das denn?
So eine Regenjacke.
Ach, eine Jacke?
Ja.
Ich dachte ein Fahrzeug.
Nee.
Keine Ahnung.
Pellerine.
Regenmantel.
Ja. Sie zog ihren Regenmantel an. Da sah sie so ein bisschen aus wie der Böse aus. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Ach so, ich dachte wie Paddington in seinem gelben Regenmantel.
Nee, das ist kein Ostfriesen-Nerz. Pellegrine.
Das müssen wir nochmal googeln.
Machte sich auf den Weg im Dunkeln mit ihrer Stabtaschenlampe, die sie damals vom Stabschef bekommen hatte, noch
waren auf verfassungsfeindliche Zeichen reingraviert.
Genau. Hat sie mit so Band überklebt. Auf jeden Fall mit der Taschenlampe machte sie sich denn in dieser wolkenverhangenen Nacht auf den Weg in den Hasch. Sie hatte schwarze Gummistiefel an und versuchte den Fußspuren ihrer Vorgänger, die da hingegangen sind, zu folgen. Sie wusste ja nicht, wo das ist. Sie sah ganz hinten zwischen diesen ganzen kleinen Bäumen, wirklich fast nur ein kleiner Schimmer. Mit jedem Schritt wurde da ein kleines bisschen größer, sah sie immer ein gelbes Licht, was sie vermutete, dass das die Lampe war von der Engelsmacherin. Und machte sich auf den Weg und kam immer tiefer und immer tiefer in den, ihre Schuhe saugten sich immer mehr am Boden fest und sie ging immer weiter und kam auf einmal an einem, der konnte es nicht sein, an einem Skelett vorbei. Und noch einem Skelett. Und noch einem Skelett.
Und sie folgte zwar dem Licht, aber kaum hatte sie sich kurz auf die Skelette fixiert, guckte sie nach vorne, war das Licht an einer ganz anderen Stelle und sie musste wieder ihre Richtung wechseln. War es dann plötzlich 100 Meter weiter rechts, dann ging sie da wieder Richtung Licht.
Richtig.
Und sie erschrak, weil die Bäume natürlich auch gruselig aussahen, war ja dunkel. Die Batterie war nicht mehr ganz.
Immer wieder so schlagen. Musste
immer so gucken, dass die Lampe noch geht.
Die Geräusche des Moores, Moores. Die nächtlichen Geräusche, wenn das Moor anfängt zu leben und die Tiere. Und dann fährt ein Moped entfernt vorbei. Auf jeden Fall landete sie auf einmal vor einer alten Talglampe in den Händen eines männlichen Skeletts. Und so hatte sie den Mann von Gundel Engelsmacherin gefunden.
War ihre Vermutung. Später bei der Exhumierung hat man das dann gesehen.
Und sie erschrak bis aufs Mark.
Und sie schrie.
Und ließ ihre Taschenlampe fallen und raste in die andere Richtung und stolperte.
Die einzige Orientierung war aber das Licht.
Das Licht auf der.
Im Moor. Genau. Und deswegen, sie lief immer aufs Licht zu. Immer jetzt ohne Licht. Taschenlampe.
Genau.
Ist dreimal gegen einen Baum gelaufen.
Ja. Die Rosen zerrissen
ihre. Hat sich dabei ihre Nase gebrochen.
Ihre Nase gebrochen.
Und war blutüberströmt, schmeckte ihr eisenhaltiges Blut im Mund. Ja.
Sie verlor ihre Brille auch aus dem Gesicht. Ihre Haare öffneten sich und die Dornen blieben hängen.
Wurde so zurück.
Genau.
Sie wurde festgehalten. Es fühlte sich alles an wie eine Schlittenfahrt
durch die Arschritze der Gesellschaft.
Ja, ist so.
Und weiter, immer weiter. Ihr Herz raste, sie hatte Angst, weil sie schon mal einen Vorklappenflimmern hatte, dass sie jetzt nach die
auch Klappe noch Herzinfarkt.
Ja, einen Herzinfarkt kriegt.
Ja.
Sie bestand nur noch aus Adrenalin und ihre Angst peitschte sie voran.
Immer Richtung Licht.
Immer Richtung Licht.
Bis das Licht plötzlich aus war. Auf stockduster, Stille, nichts mehr, kein Wind, gar nichts.
Nicht mal der Mond war zu
sehen. Sie hörte gar nichts mehr.
Nur ein Piepen in ihrem Ohr, weil sie so
ja, und sie,
von
sie
ihrem eigenen
Schrei. Fasste sich an die Ohren
ja.
und merkte so, ist alles voll Schlamm. Der Schlamm war Schlamm. Getrocknet und hat ihre Gehörgänge verschlossen.
Genau.
Sie versuchte sich also die Gehörgänge wieder frei zu pulen.
Mit dem Stock.
Und dann irgendwann so, und dann hörte sie wieder alles, was sie vorher auch schon gehört ja. hatte und lief weiter.
Lief weiter, immer dem Licht nach.
Was ja aus war, das Licht. Ja. Das heißt, sie lief und befand sich dachte, dann plötzlich vor einer Hütte, wo da drin ein kleines Feuer an war. Mhm. Daneben saß eine ältere Frau mit langen grauen Haaren und einer großen Nase im Schaukelstuhl.
Im Schaukelstuhl.
Und das Haus war nicht aus Lebkuchen, nee. sondern das war einfach ein Haus. Und da drin ein riesengroßes Becken, was nur schwarz war und man hörte nur ein und das war nicht die Frau. Die hatte ihre Hände nämlich an ihrer Teetasse.
Ja. Sie öffnete die Tür, trat ein.
Es knarrte, die ja. Dielen.
Richtig. Und sie zog aus ihrer Tasche
ein Offiziersmesser. So ein Dolch, Offiziersdolch.
Sie machte so, es war ein Klappmesser, sie zog es und machte damit so.
So wie bei so einem Eastern.
Wie genau. Und sie ließ es durch die Luft wirbeln und der Glanz der Kerze spiegelte sich in der scharfen Klinge und sie fing es mit dem Griff auf und
wollte gerade zustechen, wollte Gundel Engelsmacher alias Dragicna Petrova töten. In dem Moment spürte sie, wie von hinten über den Rücken rüber an der Hand entlang
irgendwas.
Etwas sie beschwert, sodass ja. sie sich kaum bewegen sie konnte. Es war richtig schwer, wie so eine Therapiejacke, die ja. sie so anhatte, ja. so eine Decke.
Ja.
So eine 30 Kilo schwere Therapiedecke, aber eklig.
Ja.
Und schleimig.
Sie konnte den Arm kaum heben und versuchte ihn zu heben mit aller Kraft, merkte sie, dass ihr Arm so schwer war. Und sie sah auf ihre Hand und die war schwarz.
Sie war schwarz und sie merkte, wie ihre Kräfte schwinden. Wie, als würde ihr jemand die Kraft aussaugen.
Und als wären sie an ihrem Arm 1000 Mückenstiche auf einmal.
Nadelstiche,
Stiche, Bisse. Und dann realisierte sie, in dem Moment, als sie einer dieser Blutegel, die aus dem Terrarium ausgebrochen waren, weil sie gemerkt haben, dass ihre Herrin, die Engelsmacherin, in Gefahr war, waren sie aus dem Terrarium langsam übereinander, hintereinander auf Zora, Dr. Zora Rotzig geklettert, über die Pellegrine hinten, den Rücken hoch und einer dieser Blutegel schaute ihr genau zu, also schaute sie genau an.
Man muss sich den vorstellen, der sah aus wie so ein Wurm aus Dune, wie so ein Wüstensandwurm. Genau, ja. Der besteht quasi nur aus Wurm und vorne Maul, was so rund mit kleinen Zähnen ist, so wie so ein
wie so eine eigentlich hauptsächlich Maul, ein Tier, das fast nur
Maul ist.
Genau.
Ja.
Und sie schrie auf und ihr war heiß und kalt und die Engelsmacherin hob ihre Teetasse, aus der so ein bisschen Kräuter rausschauten und trank. Ganz in Ruhe und schaute einfach nur zu, wie ihre Blutegel ihre Arbeit taten, wie sie einfach der Natur folgend das Böse bekämpfen, so wie die Engelsmacherin ja auch, ja. Das Böse, die Krankheit bekämpft.
Sie krochen in sämtliche Körperöffnungen, sie hat ja geschrien, das heißt sofort ergriffen die Blutegel die Initiative und krochen ihr in den Mund. Also das heißt, man saugte sie an sämtlichen Stellen aus und man fand am nächsten Morgen das Haus verlassen und dort mitten im Haus das Skelett einer weiblichen Person.
Und das Aquarium war wieder gefüllt mit den Blutegeln. Die Engelsmacherin war weg und von dem Zeitpunkt an nie mehr gesehen.
Und man konnte nur versuchen, das zu rekonstruieren. Man hatte schon, also man konnte diesen Tatort dann nachher komplett untersuchen mit den Mitteln, die man 65 zur Verfügung hatte, nämlich keine DNA-Spuren zum Beispiel. Man konnte gar nichts nachweisen.
Bauchgefühl, da war viel Bauchgefühl.
Da war richtig viel Bauchgefühl. Auf jeden Fall haben aber alle im Dorf und Umkreis die Engelsmacherin gedeckt quasi. Mhm. Niemand hat irgendwas Schlechtes über sie gesagt. Niemand hat sie quasi zur Verdächtigen gemacht. Es wurde nachher am Ende als Tierunfall deklariert.
Richtig. Klassischer Tierunfall.
Ja, Schneeger Bahnhof hatte ab da dann auch keine Ärztin mehr.
Ja.
Die Praxis wurde wieder geschlossen.
Es wurde auch ein kleines Kinderheim draus gemacht.
Genau. Und das Haus von Gundel Engelsmacher wurde niedergebrannt, weil man konnte diese Blutegel konnte man nicht loswerden. Die waren ja nicht, also die konnte man nicht wieder auswildern.
Ja, die konnte man nicht mehr, die hätten sich in der Natur, freien Natur nicht mehr zurechtgefunden.
Nee.
Kennt man ja auch, wenn man so Affen oder so, dann können die auch nicht mehr.
Ja, oder Berliner, wenn die lange auf dem Land gewohnt haben, dann können die in der Großstadt nicht mehr.
Können die nicht
mehr. Haben die alle Tinnitus.
Und auch selbst heute noch gehen die Menschen in den Hasch, gehen zu der Stelle, wo dieses Brandloch ist von der Hütte und richten ihre Sorgen in eine Naturkraft, in den Wald.
Ja,
und hoffen, dass ihnen geholfen wird.
Einige Familien bringen auch sowas wie Opfer. Also man zapft sich ein bisschen Blut in ein Glas und bringt das Glas dann an diese Stelle und macht das dann da auf, sodass die vermeintlich letzten Blutegel auch noch was zu trinken haben.
Und es hilft teilweise.
Es hilft dann. Also so Kinderkrankheiten werden so teilweise wurden Mumps. So geheilt.
Ja.
Masern, Röteln, alles Mögliche.
Ja. Ja, naja, ich meine, guck mal, in Thailand zum Beispiel, da füttern, legen die Leute auch Ananas in ihren kleinen Gebetsschrein da vorne an der Tür und so, ne?
Toten.
Toten.
Ja.
Alles, was wir hier erzählen, ist zu 100% exakt genauso gewesen, bis auf den Teil, den wir zwei uns ja gerade ausgedacht haben.
Meine Damen und Herren, es war schon Folge 90 von Spontane Verbrechen. Hört doch mal rein bei Hexe von Kröte. Das ist so quasi so die, was ist das, der Spin-off? Weiß ich nicht, was wir heute sagen. Hängt auf jeden Fall irgendwie zusammen. Diese Folge hört sich euch gerne mal an. Wenn ihr so auf Hexengeschichten steht, dann das war ein Fall mit einer Hexe. Und
da war ja auch, das war auch nochmal ganz interessant, weil da war ja die Frau war ja mit ihrem Sohn verheiratet im Prinzip. Und der Sohn war aber auch sein eigener Vater.
Ja. Was alles möglich ist im Wendland, ne? Deswegen ziehen Leute hierher und stehen so auf Naturkundeheilverfahren und sowas und ökologische Landwirtschaft. Mhm. So, meine Damen und Herren, das war Spontane Verbrechen mit Martin Papke.
Und Stefan Ziron. Hast du einen zweiten Namen? Nee, Eberhard, ne?
Erhard. Ludwig Erhard.
Tschüss.
Und passen Sie auf sich auf. Schon wieder so ein Hexenfall gewesen, ne?
Ja.
So, ich habe noch einen schönen Namen gehabt, Sonja Trödler oder Henna Giesefink.
Du, das heißt wirklich Pellerine, ich gucke das gerade.
Pellerine kenne ich nicht.
Das heißt Pellerine.
Wegen Pelle.
Das hat meine Tante immer gesagt. Da gibt es doch dieses Lied, guck ich weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg, weiß ich nicht, was kennst du das nicht?
Nee.
Da sitzt irgendwie einer so in einem Restaurant und will aufs Klo gehen, hat aber seinen teuren Mantel hingehängt, hat aber Angst, wenn er wegguckt, dass er einer ihm seinen Mantel klaut.
Das
schau ich
so
weg
nach,
von dem Fleck, ist der Überzieher weg.
Das klingt so nach Kreisler oder so.
Ja, das ist auch, glaube ich, sowas. Ist jetzt auf totaler Mix in meinem Kopf gerade. Pellerine. Na also.
Hast du noch einen Namen aufgeschrieben?
Warte mal, ja. Ich hatte noch irgendwie mal Sasa Pumpernickel, hatte ich noch angeboten.
Oh Gott.
Und ich muss ja Karamucki eigentlich noch mal unterbringen.
Karamucki?
Ja. Und Horstmann Quengel?
Otto Reuter, der Otto. Überzieher.
Ja.
Ich habe gerade mal geguckt.
Ja, siehst du?
Und Peter Frankenfeld der hat Überzieher. Das dann gesungen.
Ja.
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 Schön.
Ansonsten, warme Dinger war halt Ziegenmelker fand ich auch. Ziegenmelker ist ja ein Vogel auch, ne? Es gibt ja einen Vogel, der heißt Ziegenmelker.
Ja?
Ja. Finde ich ganz komisch. Warum? Wie kommt der auf sowas? Also, sind die irgendwie vielleicht, dass sie auf den Ziegen mitreiten? Weißt du, wie in
einer Kalahari? Ja, das kann sein. Ja, das kann sein, ne?
Das kann alles sein.
Einer meiner liebsten Vogelnamen ist ja Bastölpel.
Bastölpel,
ja. Bastölpel.
Auch schön.
Ja.
Ja. Bastölpel.
Habe ich bisher immer nur meinen Kollegen in der Band genannt.
Ja, genau.
Ja.
Ja, schön, der Name war auch, hat mir auch gefallen. Dragicina. Ja, nee, das hat mir gut gefallen. Ich fand ganz gut den, wie wir reingegangen sind, indem wir nochmal so das, wie die Gesellschaft sich so gekleidet hat und wie das so aussah und so. Das hat mir geholfen auf jeden Fall.
Und auch so ein paar Fallbeispiele, warum man da hingeht zu ihr.
Ja.
Und am Ende haben sie sich alle gedeckt, also alle waren auf ihrer Seite. Ja,
fand ich auch ganz schön.
Dass sie und dann die Nazi-Ärztin, ne? Zora.
Ja.
Zora Rotzig.
Ja.
Schön.
Auch gut, ja.
Ja, die hat dann da ihr Fett weggekriegt.
Ich hätte noch überlegt, der noch ganz klein bisschen Backstory zu geben, warum sie gegen diese Naturheilsachen sind und so.
Ja, für mich war das so, die ist die Konkurrenz, keiner kommt zu mir.
Ja, ja, ja.
Das hat ja dann auch schon gereicht.
Finde ich auch.
Ja. Weißt du, wie es ist, man braucht ja manchmal gar nicht so viel an Motiv.
Ja, hat mir, also, das hat mir wieder mal Freude gebracht heute.
Schön.
Ja.
Schaffen wir eigentlich noch Folge 100 dieses Jahr? Da müssen wir noch 10, nee, das schaffen wir nicht. Das ist ja 20 Wochen müsste man ja noch haben. Nee, schaffen wir nicht. Also Folge 100 ist so Richtung nächstes Jahr, Richtung Anfang nächsten Jahres.
Ja, da sollten wir wirklich was Besonderes machen. Ich habe auch Bock drauf. Also
mal sehen, was wir da machen. Also live haben wir schon oft genug was gemacht.
Nein, nicht so Bock drauf.
Sondern eher so, wir gucken mal, was wir für einen schönen Modus wir irgendwie finden. Aber vielleicht gibt es ja wirklich Ideen. Als erstes habe ich
gedacht, nackt, aber wem hilft das was? Ne?
Ist ja ein Podcast.
Ja.
Oder wir müssen es wirklich live machen. Wir bewerben das ab jetzt und machen es dann live auf Twitch oder YouTube.
Okay.
Also live im Sinne von live im Internet.
Ist ja denn,
nicht live mit Publikum.
Ja.
Riecht ja auch immer so.
Ja.
Sondern so, dann sitzen wir hier so und dann weiß ich nicht, ob das irgendwie was bringt.
Das finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee.
Aber auf YouTube dürfen wir es nicht nackt machen, dann werden wir gesperrt.
Bist du nackt? Nee, dann brauchen wir nicht machen. Wozu auch? Also.
Will ja auch keiner sehen.
Ich habe zwar jetzt ein bisschen gerade Sport gemacht und so, es geht, aber.
Ja, ich aber nicht.
Ja. Reicht auch nicht bei mir.
Nee.
Gut.
Aber da werden wir jetzt noch schon noch ein bisschen Zeit zum Überlegen und so. Und vorher haben wir ja auch noch unsere Weihnachtsfolge. Zum Beispiel ist ja auch immer ein Highlight. Der Jahresrückblick ist immer ein Highlight. Ne?
Stimmt, ja.
Eine der meistgeklicktsten Folgen übrigens auch. Unser Jahresrückblick, Hosen runter hieß der.
Ja.
Weiß nicht, ob es am Titel lag. Ja. Dann gucken wir mal. Naja, in diesem Sinne.
Tschüss,
vielen Dank.
Wir sehen uns in Schaus Ende.
Ja, 15. November, glaube ich, genau. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ne?
Tschüss.
Tschüss.